Ja, lebe aus Gottes Kraft und lebe aus Gottes Wort. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Gut gemeintes gelingt nicht immer gut. Wenn ich zum Beispiel eine Salatsauce mache und da schwappt mir zu viel Essig rein, da kann ich es noch so gut meinen, mit Zucker nachschütten. Es wird wahrscheinlich nicht so gut rauskommen. Wenn ich in einer fröhlichen Runde bin und ich erzähle einen deftigen Witz über Behinderte, dann kann ich noch so sagen, ich hab's nicht bös gemeint, es war nur ein Witz. Es hat trotzdem jemanden oder mehrere Leute verletzt und die Gruppe, über die ich gesprochen habe, beleidigt. Gut gemeint kommt nicht immer gut raus. Es gibt ein Sprichwort in Afrika, das heißt, das, was du tust, schreit so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Unser Verhalten ist lauter und deutlicher als das, was wir sagen, ich habe es so gemeint. Und das ist wichtig, dass wir das anschauen. Überleg dir mal, vielleicht fällt dir gerade sowieso eine Geschichte ein, wo jemand nett mit dir war, aber seine Taten waren alles andere als nett. Vielen fällt da sofort etwas ein. Und dann kommt mir in den Sinn, Jesus hat doch mal gesagt, es gibt da dieses Problem mit dem Splitter im Auge des anderen und dem Balken im eigenen Auge. Also wenn das wahr ist, dann könnte es doch sein, dass vielleicht auch du oder ich mit meinen Taten oder deinen Taten lauter geschrien hast als das, was du gesagt hast. Und deine Taten haben nicht mit dem übereingestimmt, was du gesagt hast. Ich glaube, es lohnt sich, wenn wir uns daran halten. Das Thema heute ist mir wichtig. Es gibt dafür ein Wort. Ich habe es hier aufgeschrieben. Gehorsam. Gott begegnen im Gehorsam. Und das ist etwas Gutes. Hören, was mir Gott sagt und es dann auch tun. Den Glauben in tätige Liebe umwandeln. Das Bereuen der Sünden in ein reines Leben umwandeln. Gehorsam heißt, geh hin und tu, was du im Horchen gehört hast und tust. Einen Unterschied machen. Das Thema heute ist so überschrieben. Lebe aus Gottes Wort und Kraft. Aber ihr merkt, es geht in dieser Thematik darum, dass wir einen Unterschied machen in unserem Leben. Ein Licht, das im Dunkeln scheint. Salz in der Suppe sein. Ich male wieder ein paar Dinge. Und das Licht, das zeige ich euch jetzt auch gerade hier wunderschön und male diese Glühbirne hier ab. Mach einen Unterschied. Es geht darum, als Menschen, die bei Gott angekommen sind und die vom himmlischen Vater eine neue Identität bekommen haben und angenommen sind, die jetzt durch den Heiligen Geist erfüllt sind und befähigt worden sind, auch so zu leben, dass es einen Unterschied macht. Es gibt eben auch hier nichts Gutes, außer man tut es. Das, was du glaubst, soll im Leben sichtbar werden. Unser Predigttext heute steht in 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 8 bis 11. Und ihr dürft das gerne auch aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Ihr seht es aber auch hier auf der Folie. Mit eurer Bibel könnt ihr halt überprüfen, ob ich eine gute Übersetzung gewählt habe oder nicht. 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 8 bis 11. Hier sagt der Apostel Petrus, inspiriert vom Heiligen Geist, zu uns heute. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles, auf andere ausstrahlendes Leben führen. Wer so nicht handelt, der ist blind oder zumindest sehr kurzsichtig. Solche Leute haben schon vergessen, dass Gott sie von ihrem früheren Leben, das voll Schuld war, reingewaschen hat. Deshalb, liebe Freunde, bemüht euch, zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals stolpern oder von Gott abfallen. Und Gott wird die Tore des Himmels weit öffnen und euch in das ewige Reich von Jesus Christus, unserem Herrn, eintreten lassen. Was steht hier? Schauen wir das noch ein bisschen näher an. Was macht den Unterschied? Wo liegt die Leuchtkraft? Das Erste, was mir auffällt in unserem Text ist, es ist, jetzt muss ich Platz machen für meine Hände und meinen Stift, es ist ein sinnvolles, auf andere ausstrahlendes Leben. Genau. Ich schreibe hier einfach sinnvoll und ich schreibe ausstrahlend. Es gibt ein bisschen viel Text. Aber ich denke, so wird das gut. So übersetzt es die Neues Leben Bibelübersetzung. Wenn wir wörtlich hinschauen, dann steht dort, Gott möchte, wenn wir so leben, wie er das jetzt auch durch die Erkenntnis von ihm uns befähigt dazu, er möchte dann auch bewirken, dass wir nicht faul sind und dass wir nicht fruchtlos sind. Also das ist wie die Aussage sinnvoll und auf andere ausstrahlend, fruchtvoll und erfüllt. Gemütlichkeit in Ehren. Aus der Ruhe heraus leben, ja klar. Aber was hier angesprochen wird mit diesem faul und unfruchtbar, ist die 3B-Krankheit, die manche Christen befällt und die wie ein Virus umherlauert und uns immer wieder befallen will. Die heißt B, wir sind befreit. Halleluja. Jesus hat uns erlöst durch seinen Tod am Kreuz. Unsere Sünden sind vergeben. Wir sind frei aus der Schuld der Sünde erkauft. Das ist das erste B. Das ist keine Krankheit. Das ist etwas Gutes. Das zweite B befriedigt. Also der Friede Gottes erfüllt uns. Der Heilige Geist erfüllt uns. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Auch dieses zweite B ist keine Krankheit. Das ist ein Geschenk, das Gott uns gibt. Aber das dritte B, das macht ein Virus aus. Das heißt bequem. Bequem. Das ist diese Passivität, wo keine Ausstrahlung ist, wo es aber heißt, wenn wir das umdrehen, was heißt, wir sind befreit, wir sind befriedigt und jetzt sind wir bewegt, wir sind befähigt, wir sind beauftragt, da machen wir einen Unterschied, da ist es jetzt sinnvoll und ausstrahlend und das ist es, was sogar lebensrettend sein kann und ist. Hier wird Glaube in Liebe transformiert. Das ist der erste Impuls aus unserem Bibeltext. Das zweite ist, wer so nicht handelt, ist blind oder zumindest sehr kurzsichtig, solche Leute haben schon vergessen, dass Gott sie von ihrem früheren Leben, das voll Schuld war, reingewaschen hat. Das Zweite, was einen Unterschied macht, ist ein reines Leben und ein dankbares Leben. Petrus sagt es deutlich, wir können vergesslich werden. Wir können vergesslich werden, was Jesus für uns getan hat. Dass er uns von unserer Schuld reingewaschen hat. Wir nehmen das Opfer von Jesus für selbstverständlich und auf die leichte Schulter. Wir leben in der billigen Gnade und sagen, ja, ist ja egal, wenn mir das jetzt schon wieder passiert ist und ich halt diese Sünde mache und wieder aufgebraust bin und dort diesen Porno geguckt habe. Ist ja egal, ich lebe unter der Gnade. Die Sünde nistet sich wieder ein. Die Sünde nistet sich ein wie ein Wespennest im Estrich. Und wir werden blind oder zumindest sehr kurzsichtig. Aber der Lebensstil hier, der einen Unterschied macht, das sind reine, dankbare Menschen. Und solche Leute gewinnen das Vertrauen von anderen. Reine, dankbare Menschen sind verlässlich. Man kann sich auf ihr Wort verlassen. Reine und dankbare Menschen, die werden nicht Halbwahrheiten erzählen. Sie wirken auch nicht besserwisserisch oder überheblich. Reine und dankbare Menschen suchen das, was lobenswert ist, was Frieden fördert. Sie jagen dem Frieden nach und das macht den Unterschied. Das macht den Unterschied. Das Dritte ist hier dieses Bemühen. Deshalb, liebe Freunde, bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Es ist ein hingegebenes Leben. Hingegeben. Oh, hingegeben. Das sind immer diese Wörter mit diesen Verdoppelungen, da mache ich manchmal einen zu viel, dann hätte es hingegeben geheißen. Aber jetzt sind wir einfach hingegeben, das reicht schon. Wir werden hier sehr intensiv aufgefordert in diesem Bibeltext. Es steht hier einfach, bemüht euch zu zeigen. Es heißt, setzt allen Eifer, reichlich Eifer da in diese Thematik hinein. Wozu sollen wir uns bemühen? Wir sollen uns bemühen, zu zeigen, dass Gott uns berufen und erwählt hat, wirklich unsere Berufung und unsere Erwählung festzumachen. Wie ein Segelschiff im See an einer Boje festgemacht ist, damit es nicht abdriftet, wenn die Strömung kommt, und damit es, wenn der Sturm kommt, nicht an der Küste zerschellt. Festgemacht sein an der Berufung und an der Erwählung Gottes. Mach dein Leben fest. Das ist ein Auftrag, den du hast, den ich habe. Bemühe dich darum, diese Berufung festzumachen. Schau, dass dein Segelboot an der Boje dran ist. Berufung. Gott hat uns berufen. Er hat uns erstens berufen, dass wir ihm nah sind, bei Jesus nah sein. Er hat uns berufen, dass wir von Jesus lernen, zweite Berufung. Und die dritte Berufung, dass wir mit Jesus dienen. Und dieser Berufung, lasst uns der folgen. Er hat uns nämlich dazu erwählt. Also wirklich, du bist auserwählt von Jesus persönlich, damit du in seiner Berufung leben kannst. Er hat dich erlöst, angenommen, befähigt, beauftragt. Und das ist der Gehorsam, der jetzt den Unterschied macht, wenn wir in dieser Berufung leben und diese Erwählung festmachen. Und es gibt noch einen vierten Aspekt aus unserem Bibeltext heute. Das ist eine Verheißung. Ihr werdet niemals stolpern oder von Gott abfallen. Und Gott wird die Tore des Himmels weit öffnen und euch eintreten lassen in das Reich von Jesus Christus, unserem Herrn und Retter. Das wünschen wir uns doch. Nicht wieder in die Falle tappen. Nicht wieder den Boden unter den Füßen verlieren. Nicht wieder in die alten Muster fallen. Sondern diesen offenen Himmel. Diesen offenen Himmel. Und im Vers 11 hier, das heißt das Eintreten lassen. Wörtlich heißt es dort, wir sind hoch willkommen im Reich von Jesus Christus, angenommen. Das ist die Verheißung, auf der mein Gehorsam und dein Gehorsam ruht oder hinzielt, besser gesagt. Und lass uns diesen Unterschied machen. Mach einen Unterschied, leuchte, lebe sinnvoll und ausstrahlend, ein reines Leben, das dankbar ist, ein hingegebenes Leben und viertens ein standhaftes Leben. Ein standhaftes Leben. Wow. Die sechste Liebessprache. Petrus, der uns hier diesen Bibeltext inspiriert von Gott aufgeschrieben hat, es ist Gottes Wort, hat selbst erlebt, wie schwierig das ist mit dem Unterschied machen und mit dem Umsetzen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Auch Petrus ist auf die Nase gefallen. Und unsere Bible Story hat zu tun mit dieser sechsten Liebessprache und ist eine Episode aus mehreren Abschnitten im Leben von Petrus. Sie führt uns an die dunkelste Stelle im Leben von Petrus und an den heilsamsten Moment in seinem Leben. Ich erzähle diese Bible-Story, wie sie steht, in Matthäus 26 und in Johannes 21. Genau. Die erste Szene. Wir sind beim letzten Abendmahl Jesus mit seinen 12 Jüngern. Jesus sagt, heute Nacht werdet ihr mich alle verlassen. Das steht ja schon in der Heiligen Schrift. Der Hirte wird geschlagen, die Schafe zerstreuen sich. Aber ich, so sagt Jesus, gehe euch dann voraus und ihr werdet, wenn ich nach Galiläa und wenn ich von den Toten auferstanden bin. Petrus schluckt das nicht. Er sagt, nein, 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 ich bleibe bei dir, Jesus, auch wenn alle anderen dich verlassen, ich nicht. Oh, Petrus, sagt Jesus, du wirst mich diese Nacht dreimal verleugnen, bevor der Hahn kräht. Und Petrus sagt darauf, nein, 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 das werde ich niemals tun. sogar wenn ich mit dir sterben müsste. Die anderen Jünger nicken und bestätigen das, dass für sie auch so wäre. Zweite Szene. Ein paar Stunden später, Jesus ist gefangen im Haus des Hohepriesters. Petrus im Hof wird von einer jungen Dienerin entdeckt. Die sagt, ey, du gehörst auch zu diesem Jesus, diesem Galiläer. Petrus streitet das laut ab. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Petrus geht weiter zum Tor dieses Hauses. Dort entdeckt ihn eine andere Dienerin und sagt zu den Leuten, hey Leute, dieser Mann war auch bei Jesus von Nazareth. Petrus hört es, sagt, ich schwöre, dass ich diesen Menschen gar nicht kenne. Aber ein anderer, der da steht, bestätigt es und sagt, du musst einer von denen sein. Dein Dialekt, der galiläisch klingt, der verrät dich. Und Petrus, nein, nein, ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht. Und dann kräht der Hahn. Petrus fällt ein, was Jesus ihm gesagt hat. Und er verlässt diesen Ort und weint herzergreifend. Dritte Szene. Frühstück am See. Jesus, der Auferstandene, spricht jetzt 1:1 mit Petrus. Simon Petrus, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Fragt Jesus erneut. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Und noch einmal. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich gern? Jetzt wird Petrus traurig. Simon Petrus heißt er ja. Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Schafe, sagt Jesus. Und er gab Petrus einen Hinweis darauf, wie er, Petrus, sterben würde. Und sagt am Schluss eine Aufforderung, folge mir nach. In diesem Durchschauen von dieser Geschichte stelle ich einige Dinge fest. Und ihr wahrscheinlich auch einfach beim Zuhören. Etwas merke ich zum Beispiel, der gute Wille allein hat nicht gereicht. Petrus hat es so beteuert, dass ihm das sicher nicht passiert, dass er Jesus verleugnet. Der gute Wille allein reicht nicht. Ich glaube, das wissen wir gerade dort, wenn jemand gegen eine Sucht kämpft, der gute Wille allein reicht nicht. Wenn wir gegen ein Verhaltensmuster kämpfen, das sich bei uns eingebrannt hat, und wir merken, das ist einfach nicht gut, ich brause immer so auf, der gute Wille allein reicht nicht. Und mir fällt auch auf, dass Jesus den Petrus ins Messer laufen lässt. Und ich glaube, das geschieht auch in unserem Leben. Manchmal lässt er uns ins Messer laufen, denn er ist der Meister der Wiederherstellung. Und er ist spezialisiert darauf, zerbrochene Herzen zu heilen. Die harten, die kann er nicht behandeln. Die zerbrochenen, da kann er seine Liebe eingießen und sein Licht hineingeben. Da kann er Heilung schenken. Und es gibt veränderte Menschen. Und veränderte Menschen sind solche Menschen, die einen Unterschied machen. Manchmal lässt er uns ins Messer laufen. Und mir fällt auf, es geht hier um die sechste Liebessprache. Die sechste Liebessprache. Liebst du mich, fragt Jesus ja dreimal. Und Petrus bestätigt dreimal, ja, ich hab dich gerne. Vielleicht habt ihr das Buch gelesen, Die fünf Sprachen der Liebe. Da geht es darum, dass wir auf unterschiedliche Art und Weise Liebe senden und Liebe verstehen. Mit Worten, mit Helfen, mit Zeit verbringen, mit Geschenken oder auch mit Nähe, Berührung. Gott ist ein Gott der Liebe Und er versteht diese fünf Liebessprachen auch. Und er spricht diese fünf Liebessprachen meisterhaft. Mit Worten, mit Zeit, mit Nähe, mit Geschenken. Ja, seinen einzigen Sohn hat er uns geschenkt. Und mit seiner Hilfe liebt er uns zutiefst. Auch wir können unsere Liebe ihm ausdrücken, mit diesen fünf Liebessprachen. Aber die Lieblingsliebessprache, die Gott von uns am besten versteht und annimmt, ist die sechste. Und die sechste Liebessprache, das ist mehr als einfach Bekenntnisse. Mehr als berührende Anbetungszeiten, wo wir die Nähe Gottes so deutlich spüren. Es ist mehr als unseren vollen Zeiteinsatz für ihn. Mehr als Opfer. Gott hat mal gesagt, ich will gar nicht Opfer. Es ist mehr als die Hilfsdienste und dass wir füreinander so da sind und einander die Liebe zeigen und was immer. Sondern die Liebessprache, die Gott am meisten versteht, ist Gehorsam. Geh und weide meine Schafe, sagt er zu Petrus. Folge mir nach, sagt er zu Petrus. Bemühe dich, deine Berufung und Erwählung festzumachen, sagt Petrus dann uns. Lebe aus Gottes Wort und Gottes Kraft. Schaut, so wie ich jetzt hier auf der Bühne stehe, sagen wir mal, diese Bühne ist der Boden von Gottes Wort. Und da stehe ich drauf, wenn ich gehorsam bin. Ich kann aber auch daneben stehen. Ich kann hierher kommen. Ich stehe jetzt auch noch am Rand des Bildschirms für euch, liebe Leute von zu Hause. Also ich stehe jetzt hier wirklich auf dem Boden daneben und ich kann hier auf dem Boden meine Hände erheben und Gott anbeten. Ja, und ich kann auf die Knie fallen und um Hilfe bitten für dies und jenes. Und ich frage mich dann, warum erfüllt mich der Heilige Geist nicht derart, wie ich das bei anderen erlebe oder so gesehen habe oder in der Bibel lese? Ich frage mich, warum führt mich Gott denn nicht? Was ist es? Was ist es? Ich sag's dir. Steh auf sein Wort, steh in sein Reich hinein, gehorche ihm. Das ist die Basis, damit seine Verheißungen dann auch wirklich durchdringen können. Lebe aus Gottes Wort und Kraft. Sei gehorsam und komm auf den Teppich zurück. Das ist der Platz, an welchem du gehörst. Steh auf Gottes Wort. Steh und lebe aus seiner Kraft. Versteht ihr, was ich meine? Gott fragt jede und jeden von uns, liebst du mich? Und wir können ihm das sagen, wie Petrus, ja, ich hab dich gern. Aber wir können es ihm auch zeigen, indem wir seinem Wort gehorchen. Unser Ja von Herzen wird gefolgt von dem Folge mir nach. Und das bedeutet, steh auf Gottes Wort und lebe aus seiner Kraft. Das ist herausfordernd. Es bedeutet, einen Unterschied zu machen, wirklich einen Unterschied zu machen. Beispiele. Wir betrügen nicht, wenn wir hier stehen, sondern wir verwalten unser Geld und alles, was wir haben, als gute Verwalter, indem wir wissen, es gehört eigentlich Gott. Wir orientieren uns an biblischen Maßstäben, wie zum Beispiel dem Zehnten, und geben einen Teil von dem, was wir einnehmen, auch wieder weg in Gottes Reich. Oder wir leben nach dem biblischen Maßstab der Großzügigkeit. Das heißt, stehen auf Gottes Wort. Wir, das gehört auch dazu, wir sind nicht Leute, wenn wir die Möglichkeit haben zu arbeiten, dass wir dann einfach die Sozialleistungen ausnützen. Wenn wir die Möglichkeit haben zu arbeiten, dann ist der biblische Boden, dass wir auch arbeiten und nicht faul sind. Ich verstehe mich schon recht, es gibt Situationen, wo wir nicht arbeiten können, wo wir gesundheitlich das nicht schaffen. Aber dort, wo die Möglichkeit besteht und wir einfach dann sagen, ja, ja, ich muss mich da jetzt nicht dran halten, ich bin ja ein guter Mensch, das funktioniert nicht. Das ist ein Beispiel, wie wir mit dem Geld und dem Besitz umgehen. Ein anderes Beispiel ist die Sexualität. Wenn wir hier stehen, leben wir sexuell rein. Wir sehnen uns nach dieser Reinheit. Wir orientieren uns am biblischen Gebot der Ehe. Wir vermeiden es darum auch, vor oder außerhalb der Ehe sexuelle Befriedigung zu suchen. sondern wir genießen die Intimität in der Ehe. Wir genießen dort die zärtliche Liebe unter dem schützenden, freisetzenden Bund der Ehe. Das heißt hier stehen auf Gottes Wort. Wenn wir daneben sind und sagen, die Ehe brauchen wir nicht, wir können auch sonst lieben, dann stehen wir einfach nicht auf dem Boden, der Gott für uns hat. Es ist nicht unsere Berufung. Er hat uns berufen, aus seinem Wort und seiner Kraft zu leben. Also komm hier auf diesen Boden. Drittes Beispiel, wir dienen. Wir wenden uns von toten Götzen ab und Lebenslügen wenden wir uns ab und von Festungen wenden wir uns ab, um dem lebendigen Gott zu dienen. Und auch hier sind wir unserer Berufung gehorsam. Da ist Bewegung drin, das macht einen Unterschied. Und das führt mich zum letzten Gedanken. Handeln. Welche Rolle spielt es, in einem Gemeindedienst mitzuwirken? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und schaut, die Gemeinde ist eine Familie. Aber die Gemeinde ist auch eine Trainingsgruppe. Trainingsgruppe für unser Glaubensleben, für unser Leben überhaupt. Ich mache auch keine Trennung zwischen Glaubensleben und anderem Leben. Also das, wir sind ein Mensch und nicht drei Menschen. Und da ist unser Glaube das, was uns durchdringt und alles eigentlich beeinflusst. Also deswegen Trainingsgruppe in der Gemeinde für den Alltag. Wir leben alle in unterschiedlichen Situationen. Wir haben alle unterschiedliche Familienverhältnisse, sind allein oder sind einer großen Familie. Wir haben Verwandte oder wenig Verwandte oder keine Verwandte mehr. Es gibt ganz verschiedene unterschiedliche Situationen, auch was Nachbarschaft anbelangt. Die einen kennen die Nachbarn in ihrer Überbauung total gut, die anderen wissen nicht mal, wer der nächste Nachbar auf der Tür vis-à-vis ist, weil sie einfach so anonym ist. Es ist sehr unterschiedlich. Die Arbeitsplätze, alles ist sehr unterschiedlich, die Schulen. Und auch hier in der Gemeinde, hier begegnen wir uns. Hier sind wir Family. Und hier begegnen wir Gott, der uns berufen hat, hierher zu stehen. In der Berufung und in der Erwählung. Und deswegen heißt zur Gemeinde gehören, einerseits also Gemeinschaft leben. Ich habe hier einen Fluss gezeichnet und diesen Fluss verwende ich immer wieder, wenn es darum geht, so die Gemeinde darzustellen. Wir sind hier mit verschiedenen Zuflüssen, verschiedene Leute kommen aus verschiedenen Gegenden in unsere Gemeinde und jetzt sind wir hier am Wachsen mit Jesus. Und es gibt zwei Ufer. Hier ist das Ufer der Gemeinschaft und hier haben wir, ich mache jetzt nur die Abkürzung, diese Gemeinschaft, die wir suchen als wichtiger Weg, um wachsen zu können. Wir treffen uns nicht nur in Gottesdiensten, sondern wir treffen uns auch in Gruppen, von den Kids bis zu den Senioren und für Erwachsene insbesondere auch die Hauskreise. Schließ dich dort hier an. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ein Hauskreis, zu dem du nicht gehörst, nützt dir auch nichts. Denn Zugehörigkeit wird hier auch deutlicher mit der Mitgliedschaft. Mitgliedschaft in der Gemeinde. Es gibt eben wie bei der Familienzugehörigkeit auch etwas, was uns verbindet. In unserer Familie tragen alle denselben Nachnamen. Wir haben einen Familiennamen. Sie Wüttrichs. Und das zeichnet sie auch aus als Familienangehörige von unserer Familie. Wenn wir das auf die Gemeinde übertragen, wir sind auch eine Familie, wir tragen auch wie einen Nachnamen, einen Familiennamen. Und für unsere Gruppe hier ist das jetzt eben Freie Evangelische Gemeinde, Horb Krienskirche zum Begegnen. Und durch deine Mitgliedschaft, die du auch unterschreiben darfst, kannst du sagen, ich will hier dazugehören. Ich drücke meine Zugehörigkeit auf diese Art aus. Um die Berufung zu entfalten, gibt es aber auch das andere Ufer und das stärkt unsere Gemeinde ebenso. Und das ist ein neues M, das sind die Mitwirkenden, die Mitarbeiter. Und das ist ein wichtiger Teil für deine und meine Zugehörigkeit zur Gemeinde, zu zeigen, ich suche auch meinen Platz, wo ich dienen kann, wo ich mitwirken kann, wo ich mitgestalten kann. Und schaut, da gibt es Dienste, die tun wir alle, weil sie nötig sind. Da denke ich besonders an den Putzdienst. Wir teilen nicht nur Leute ein, das macht die Annette, teilt nicht nur Leute ein, die eine besondere Begabung fürs Putzen haben. Ich weiß, dass es das gibt. Es gibt Menschen, die sind leidenschaftliche Reiniger. Und wenn die mal irgendwo drüber gehen, dann blitzt und blankt es. Wenn du mich dort durchlässt, ich gebe mein Bestes, aber da findet man ganz sicher irgendwo noch ein in einer Ritze Dreck. Aber wir, das sind Dienste, da machen wir alle mit, wenn es uns möglich ist. So ab einem gewissen Alter finde ich, nein, also Senior, nein, da müsst ihr wirklich nicht eure Rücken krümmen. Ihr könnt das ja mit Annette absprechen. Und wenn es auch beruflich irgendwo total nicht drin liegt, aber eigentlich kann man sich durch diese 2 Stunden pro Halbjahr schon freinehmen. Da helfen wir einander, dienen, weil es nötig ist. Und es gibt andere Dienste und Bereiche, wo wir mitwirken, da können wir uns entfalten mit unseren Gaben, zum Beispiel in der Technik oder bei den Kids oder in der Cafeteria, dieser Gabe der Gastfreundschaft. In der Musik, wo immer. Und spannend finde ich, dass wir hier auch in Teams zusammenarbeiten dürfen und dann miteinander einen Traum verwirklichen. Den Traum, ein wirklich tolles Cafeteria-Event zu machen nach dem Gottesdienst. Ich glaube, die Elia, deren Herz schlägt wirklich dafür. Also Cafeteria ist nicht einfach, ja, hast du das Kaffee-Count und fertig. Da muss etwas erlebt werden und das ist ein Traum zur Ehre Gottes. Und so kannst du mithelfen in solchen Teams, im Dienen mit der Gemeinde. Und schließlich gibt es drittens auch noch Bereiche, wo wir als Gemeinde einen Auftrag haben. Und da helfen wir auch alle mit. Ob uns der Auftrag jetzt extrem liegt oder weniger liegt, es ist unser Auftrag und irgendwie spannen wir zusammen. Und da denke ich an solche Einsätze wie Life on Stage im nächsten Herbst. Da ist es einfach gut, wenn wir alle mit anpacken und nach unseren Möglichkeiten einen Weg suchen, wie wir mithelfen können, dass das gelingt und dass an Live on Stage im November viele Menschen die Botschaft von Jesus hören und schmecken können und ein neues Leben beginnen. Stellt euch mal vor, wenn Hoffnung in Haushalte hineinkommt, wo jetzt Zerstrittenheit ist. Weil sie dort bei Life on Stage einen Neuanfang gemacht haben mit Jesus Christus. Stellt euch vor, wie Menschen in der Einsamkeit jetzt leben und dann bei Life on Stage Jesus kennenlernen und durch Jesus dann auch seine Gemeinde kennenlernen. Stellt euch vor, was hier geschehen kann. Wir brauchen alle von uns, die irgendwie können, um hier mitzuwirken. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Ich denke auch an Alpha Life, ich denke an Aktion Weihnachtspäckli. Das sind solche nach außen gerichteten Aktionen, wo wir sagen, das ist unser Auftrag. Wir wollen als Gemeinde einen Unterschied machen. Und das funktioniert nicht nur, wenn das 5 von der Gemeinde sind, sondern wenn die Gemeinde geschlossen dahinter steht. Und das macht den Unterschied. Ja, damit kommen wir wirklich jetzt dann zur Überleitung zum Abendmahl, das wir miteinander feiern dürfen. Aber jetzt noch einmal so zur Erinnerung, was ich euch mitgeben wollte. Es gibt eben nichts Gutes, außer man tut es. Und das Gute ist, dass wir in der 6. Liebessprache mit Gott kommunizieren. Wenn er sagt, folge mir nach, dass wir das tun. Wenn er sagt, steh auf Gottes Wort und lebe aus meiner Kraft, dass wir das wirklich tun. Mach einen Unterschied, ein sinnvolles, ausstrahlendes Leben, ein reines, dankbares Leben, ein hingegebenes Leben und ein standhaftes Leben. Gehorche. Liebe. Amen.